Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger.
Und mein Name ist Andreas Vogunten. Wir plaudern hier zum Datenschutz.
Andi, wir sind in der Woche von einem möglichen TikTok-Ban in den USA. Also TikTok soll ja gezwungen werden zu verkaufen. Oder sonst darf es nicht mehr aktiv sein. Deadline, wenn es mir recht ist, ist der 19. Zum Zeitpunkt des Aufnehmens läuft noch das Verfahren am Supreme Court. Wird da wild spekuliert, was da wird rauskommen. Am 20. startet ja dann der Trump. Und das Verfahren hat auch erhebliche Auswirkungen über TikTok raus, gerade auch für die Meinungsfreiheit in den USA. Das wäre ein grosses Thema. Das wird noch gern unterschätzt. Es gibt auch viele Spekulationen. Die neueste Story ist irgendwie, die Chinesen wollen das Elon Musk verkaufen. Dann wird dann definitiv nicht mehr viel Social Media übrig bleiben. Gut, man kann sagen, Mastodon, Blue Sky, vielleicht noch in LinkedIn, das langt ja auch schon. Wir werden es sehen. Mal schauen, ob die Episode rauskommt, bevor der TikTok-Ban kommt, bevor darüber entschieden worden ist, pro oder contra. Ich habe eigentlich das Thema jetzt vor allem aufgenommen, Andi, weil ich es lustig finde. Ich bin jetzt nämlich ganz neu auf einer App namens Red Note. Das ist eine chinesische App, die aussieht wie TikTok. Und dort bin ich gelandet, weil ganz viele Amerikaner dort hinflüchten. Und das führt zu einer extrem lustigen Situation, auch für mich. Da bist du so in einer chinesischen App drin, die plus minus aussieht wie TikTok. Und es gibt so einen Clash von der Kulturen. Ich glaube, es wirklich, die App ist so halb chinesisch, nicht vollständig auf Englisch übersetzt. Plötzlich kommen da ganz viel Inhalt auf Englisch. Auch die chinesischen Nutzerinnen und Nutzer, die finden das irgendwie unlustig, man trifft sich. Also noch kurios irgendwie.
Ja, finde ich auch. Also ich bin noch nicht dazu, was ausprobieren. Ich habe nur schon gehört davon. Das ist sicher einer der lustigen Aspekte, was da passiert. Es wird wahrscheinlich auch noch andere Apps auftauchen oder andere komische Fluchtorte auftauchen, wo dann die Leute hergehen, je näher dass jetzt der Ban kommt. Ich bin halt sehr, ich finde das recht schlecht, was da passiert. Oder? Also ich bin erstaunt, dass Amerika so weit geht. Und ich bin natürlich höchst, alert mit der Idee, dass der Elon Musk das könnte wirklich überkommen kaufen. Das ist gar nicht so abwegig. Also zuerst dachte ich, was? Nein, bitte nicht. Aber es ist ja nicht so abwegig, wenn man denkt, wie näher jetzt wieder die Trump-Administration ist. Und der Trump hat, glaube ich, immer gefunden, das muss einfach zu einem Amerikaner gehen. Man hat ja mal Oracle, ist ja mal die Idee gewesen, was ich immer so absurd gefunden habe. Was soll Oracle mit TikTok machen? Jetzt, Musk wäre wirklich noch viel absurder, beziehungsweise wäre einfach schlecht. Wäre ganz schlecht für TikTok, wäre schlecht für die Social-Media-Welt. Wäre schlecht für alle. Ich hoffe nach wie vor, dass das jetzt im Moment noch ein bisschen rausgeschoben wird. Eben die verschiedenen JuristInnen sind an verschiedenen Orten am Spekulieren. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Dann habe ich einfach die Hoffnung, dass sie da irgendeinen Weg finden. Ob mit Verkauf oder nicht, ist mir eigentlich gleich. Einfach nicht zum Musk. Aber es muss einfach bleiben. Also, weil es hat natürlich nicht nur auf Amerika Auswirkungen. Wenn Amerika weg ist, ist TikTok weg. Und ich finde TikTok, ehrlich gesagt, eine ganz gute Sache und eine wichtige App eigentlich, ganz wichtig und gut, und es ist doof, wenn man das zu verschwinden bringt.
Ich würde den TikTok-Inhalt definitiv vermissen. Ich meine, selbst wenn es jetzt noch ohne USA weitergeht, wird viel Inhalt verloren gehen, den ich zu schätzen weiss. Es ist schon so, wenn du das standardmäßig nutzt, den Algorithmus nicht trainierst, wie immer viel Abgründungs, viel Schrott, auch TikTok hat ein Moderationsproblem und so weiter. Aber ich bin das am Punkt, wo TikTok für mich einen schönen Mehrwert hat. Ein Mehrwert, den auch andere Plattformen nicht geschafft haben, kopieren. Also einfach, dass du wirklich recht gut überkommst, was dir passt. Und wenn nicht, kannst du einfach wegswipen. Hat die Werbung noch recht erträglich und so. Schauen wir, was passiert, Andi.
Ja, hoffen wir das Beste, das würde ich auch sagen.
Gut, dann möchte ich mal auf eine Rückmeldung aus dem Publikum eingehen. Der Andi hat uns da geschrieben. Er hat festgestellt, zu Recht, dass Proton nicht immer so gut wegkommt bei uns in den Datenschutzplaudereien. Er nutzt Proton intensiv, vor allem Mail, Kalender, VPN und auch Pass, also das ist der Passwortmanager. Und ihn würde interessieren, wo eigentlich das Problem bei Proton liege, was dort mangelt. Also Proton, ja, ein bekannter Schweizer Anbieter, sitzt in Genf, beziehungsweise in der Nähe von Genf, seit Jahren etabliert. Und sie schreiben sich auf die Fahne, Privatsphäre, Datenschutz, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, Standort in der Schweiz. Und das ist letztlich auch ein bisschen das Problem, das ich bei Proton sehe, dass sie aus meiner Sicht häufig ein bisschen zu viel versprechen. Ist von mir aus ein solider Dienst. Aber ja, sie sind doch sehr optimistisch, was sie sagen. Auch gerade, was sie über die Schweiz sagen. Weil, ja, sie tun den Standort aus meiner Sicht ein bisschen überhöhen und tun dann vielleicht sogar Leute, die sich nicht so auskennen, irreführen. Vielleicht gerade amerikanische Nutzerinnen und Nutzer, die für sie wohl sehr wichtig sind, überhaupt ausländische Nutzer. Die haben das Gefühl, in der Schweiz, da haben wir den strengsten Datenschutz der Welt. Die denken vielleicht sogar noch an das ehemalige Bankgeheimnis, an den Datenbunker in den Alpen und. Und Proton spielt sehr geschickt mit dem.
Ja, also ich kann das verstehen, dass das ein Kritikpunkt ist. ich finde die Frage eigentlich interessant. Proton ist ja nicht die einzige Firma, die das macht. Es gibt immer wieder Firmen und zum Teil auch etablierte und auch da das Trust-Label, weißt, was wir mal besprochen haben, im Zusammenhang mit dem Hack da von dieser Plattform, die Logins verwaltet hat, OneLog. Überall wird immer das in den Vordergrund gestellt, Datenhaltung in der Schweiz. Oder? Das ist so, das wird so als super Kriterium definiert. Wenn das der Fall ist, dann ist alles gut. Oder? Und klar kann man das auch Proton kritisieren, dass sie das so überhöhen. Aber ich stelle mir die Frage, warum macht man das eigentlich? Warum mache ich das so viel und warum kommen die auf die Idee, dass das so sein soll?
Gut, sie machen es, weil es funktioniert. Swissness funktioniert. Und ich meine, Proton ist für mich schon ein bisschen die Ausnahme. Also Proton ist auf den grossen Anbietern auch mit internationaler Ausstrahlung. Das haben wir sonst in diesem Umfang eigentlich nicht. Wir haben noch ein Rima, aber viel kleiner ist. Ich weiss nicht genau, wo ihre Userbase ist. Mein Eindruck ist vor allem im deutschsprachigen Raum, aber deutlich kleiner als Proton. Proton hat das volle Angebot unterdessen. Also hast wirklich sehr viel über sie machen. Und sie ziehen eben gerade Leute an, die natürlich die Diskretion suchen. Also wirklich früher noch wie Bankkunden. Und die Bankkunden haben ja beim alten Bankgeheimnis die Diskretion auch nicht immer aus nur guten Gründen gesucht. Also es taucht dann wieder auf bei Proton zusammen mit Straftaten. Und ja, ich bin jetzt rasch auf der Website an, ich meine, sie sagen, höchste Privatsphäre Standards. Proton ist in der Schweiz eingetragen und hat dort seinen Hauptsitz. Das bedeutet, dass deine Daten von einem der strengsten Datenschutzgesetze der Welt geschützt werden. Das stimmt einfach nicht mit Blick auf unser DSG. Er hat dann auch einen Link, warum die Schweiz. Das ist dann auf Englisch, Why Switzerland? An Analysis of Swiss Privacy Laws von 2014 übrigens. Also nicht mehr ganz taufrisch. Und ja, sie betonen dann eben auch das Marketing, oder? Am CERN sagen sie da gewesen und so. Also das ist so ein Marketing-Dingsbums. Ist logisch, oder? Sie tun nicht so gern darstellen, was für sie unangenehm ist. Und das ist halt, dass Proton trotz allem den Sitz immer ausgewachsenen und wachsenden Überwachung gestartet hat. Also Vorratsdatenspeicher, Kabelaufklärung. Sie müssen kooperieren. Und das zeigt der Transparenzbericht. Wenn du da drauf gehst, die letzten Zahlen sind für das Jahr 2023. Dort heisst es, ja, Proton könnte von Zeit zu Zeit rechtlich gezwungen werden, bestimmte Benutzerdaten an Behörden weiterzugeben in der Schweiz. Das ist im Jahr 2023 fast 6'000 Mal passiert. Ist noch häufig so. Ist also nicht die grosse Ausnahme. Gut, jetzt kann man das umrechnen von mir aus auf Nutzerzahl. Aber logisch, oder? Also sie müssen kooperieren. Und eben, es ist immer so ein überspezifisch. Sie sagen, ja, wir dürfen keine Daten direkt an ausländische Behörden übermitteln. Das ging nicht. Auch das ist nicht ganz richtig. Also, man Cybercrime Convention, da gibt es auch gewisse Möglichkeiten. Aber ja, es läuft im Anfang der Schweizer Behörde. Aber die Rechtshilfe, die findet statt, die funktioniert.
Ja, fällt mir jetzt gerade auf 6'000 Anfragen in einem Jahr allein bei Proton. Ich weiss, wir haben auch schon über Transparenzbericht geredet. Das sind eigentlich sehr häufig, wenn man jetzt sehr viel, wenn man denkt, dass man ja immer gehört, man hat viel zu wenig Personal in den Stellen, wo es darum geht, so Abfragen zu machen und so. Finde ich noch spannend, dass man, das ist ja viel, also weißt, das ist wirklich viel, aber das müssen wir vielleicht so schon mal anschauen. Ist mir einfach gerade aufgefallen, grosse Zahl. Oder?
Ja, eben, noch schwierig zu sagen, aber es ist noch eindrücklich, also es findet statt, es ist nicht einfach mal ab und zu. Wir sind auch schon Fälle in den Medien gelandet, wo dann ein bisschen behindert sind für Proton, weil irgendwelche Politaktivisten an die Kasse gekommen sind und so. Ich meine, viele von diesen Anfragen werden auch berechtigt sein für Strafverfahren, wo das auch wichtig ist. Sie tun dann immer schreiben, wie viel von diesen sogenannten Anordnungen sie angefochten haben. Das machen sie also auch. Wobei, das ist unklar, was das dann heisst, anfechten. Sie schaffen eben auch dann nicht so gerne Transparenz auch über Gerichtsverfahren und so, wo sie dann allenfalls führen oder nicht. Sie haben wirklich schon Verfahren geführt, sind auch schon erfolgreich gewesen. Es ist nicht so, dass sie nichts machen. Aber ich glaube, ihr Hauptproblem ist, oder die Realität, der Datenschutz in der Schweiz ist nicht besonders gut, auch bei der Durchsetzung her, der Überwachungsstaat. Und ja, sie haben End-to-End-Verschlüsselung. Aber bei ihnen kann der Schweizer Geheimdienst vorbeikommen oder jemand, der ihn beauftragt ist, und die können dort anstöpseln. Können es nichts machen. Und die können natürlich dort anstöpseln, wo nicht mehr end-to-end verschlüsselt ist, zum Beispiel und so. Also, ja, logisch, oder? Ist Marketing, sie tun das nicht im Vordergrund rücken. Aber dort liegt so ein Problem. Und angefangen hat das Ganze, dass ich vor Jahren so an einer Tagung war über digitales Strafrecht. Und dort hat ein Staatsanwalt für Cybercrime das im Nähkästchen geplaudert und hat unter anderem gelobt, dass der Proton-Mail kooperiert mit ihnen. Das habe ich live vertwittert. Ich habe die Veranstaltung vertwittert. Das war damals noch so ein Ding. Und es hat ein riesiges Zeug gegeben, weil der Staatsanwalt hat es nachher bestritten, Proton hat es nachher bestritten. Die haben mir auch rechtlich droht und so weiter. Ich habe das Zeug irgendwann gelöscht, also einen Blogbeitrag darüber, dass es einfach zu dumm war. Der Tweet ist wahrscheinlich immer noch online. Oder auch so Geschichten. Und das hat bei mir einfach so ein Vertrauen erschüttert, weil der Staatsanwalt, der hat zu Recht aus dem Nähkästchen geplaudert. Der hat sich einfach verschwätzt, der hat nicht etwas Falsches gesagt und nachher hat er wohl Ärger bekommen, hat es bestreiten müssen, oder? auch das keine Ausnahme. In der Schweiz haben wir leider ganz viele ICT-Unternehmen, die mit den Behörden kooperieren, die sie nicht kooperieren sollten. Man kann sagen, Proton hat immerhin einen Transparenzbericht. Das haben die meisten in der Schweiz nicht. Ich glaube, sie sind das Herz am richtigen Fleck. Aber ja, oder sie kollidieren halt vielleicht mit dem, was sie machen wollen, aus guten Gründen. Aber auch mit ihrem Marketing, mit der Realität vom schweizerischen Staat, vom Datenschutz, vom Überwachungsstaat, das passt halt einfach nicht ganz zusammen.
Das ist eigentlich schade, oder? Weil wenn sie ja technisch und von der Idee her etwas Sinnvolles machen wollen, und das ist ja nicht die einzige Firma, passiert immer wieder, natürlich ist jetzt eine, die ganz gross und international gut und aufgestellt ist, aber es passiert leider ja oft, oder? Sie haben eigentlich gute Ideen, machen es technisch auch nicht schlecht, aber dann tun sie einfach Zeug versprechen, die nicht verhebt und übertrieben. Und das ist eigentlich schade, oder? Dass man da, man kann ja auch Marketing betreiben, noch nicht die Leute gerade brandierend schwarz anzulügen oder ihnen mindestens ein Seich zu erzählen, wie jetzt da mit dem grössten, mit dem sichersten Datenschutzgesetz, das einfach offensichtlich nicht der Fall ist, oder?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und Andi, nur noch ganz kurz, wenn ich da auf die Zeit schaue. Wir haben ja diskutiert über die NZZ und ihren Beitrag über Perplexity AI, wo sie fälschlicherweise gesagt haben, Perplexity ganz böse gegen dahinter Paywalls stellen. Da beim Eisiller Anzeiger ein Beispiel gewesen. Hat dann eine politische Dimension und so weiter. Da bin ich bei Mastodon und der Blue Sky gefragt worden. Ich weiss leider nicht mehr von wem. Ich glaube, es war ein Medienschaffender gewesen. Ja, haben wir dann die beiden Journalisten von der NZZ, haben wir die angehört, bevor wir darüber geredet haben, oder ich habe auch noch einen Blogbeitrag darüber geschrieben. Haben wir das gemacht? Nein, das haben wir nicht gemacht. Und ich persönlich habe da dafür auch keine Notwendigkeit gesehen.
Ja, ich finde jetzt auch, wir müssen jetzt da ein bisschen aufpassen, oder? Also ich meine, wenn es dann wirklich auf das rausläuft, dass man, eigentlich ist das ein permanenter Dialog. Und letztendlich, wenn wir einen Beitrag schreiben, sei das du auf deinem Blog, ich auf meinem Blog, sei das auf TENIP, sei das auf LinkedIn, dann ist das eine Aufforderung oder eine Einladung zum Dialog. Man kann den kommentieren und man kann selber wieder schreiben. Die NZZ hätte schon längst mal können richtig reagieren und etwas sagen zu diesen Vorwürfen, die nicht nur von dir gekommen sind, die nicht nur von uns gekommen sind, die von vielen Seiten gekommen sind. Ich finde, das ist überhaupt kein Problem. Sie haben ja also die beste Möglichkeit zu publizieren. Sie könnten ja etwas schreiben dazu. Aber sie wollen ja, weißt, das kommt ja dazu. Oft ist es so, dass in den Medien dann auch die Idee ist, auf das Niveau lassen wir uns nicht runter, so zu diskutieren, oder? Wir tun uns dort nicht quasi in der Blogosphäre mit teilnehmen. Wir tun dort nur absuchen, was wir können. Und tun dann in unseren Blättern nach journalistischen, ja, für Schlusszeichen Kriterien das Zeug publizieren. Und klar, dort heisst es manchmal, man fragt dann die Leute, wie man zum Beispiel Frau Gössi fragt, ob sie vorbeikommt, ein bisschen schauen, wie Perplexity funktioniert.
Du hast in rechtlicher Hinsicht auch noch den Hinweis, woher könnte das kommen? Ich glaube, das haben wir eben nicht vertieft online. Ich denke, es kommt vom Journalistenkodex, vom Schweizer Presserat, also die Medienethik. Dort in der Richtlinie gibt es die Anhörung bei schweren Vorwürfen. Also gemäss dem Fairnessprinzip und so weiter beim journalistischen Handwerk muss man bei schweren Vorwürfen jemanden anhören. Jetzt können wir diskutieren, ob wir da drunter fallen oder nicht. Was ich da noch lustig finde, oder, bei dem Thema überhaupt, ganz unabhängig jetzt von dem Einzelfall, also Schweizer Medienschaffende, die nehmen das natürlich nicht immer gleich ernst. Also wir haben heute zum Beispiel über Herrn Musk geredet da, oder? Haben vielleicht auch schwere Vorwürfe erhoben. Also da geht in der Schweiz keiner nachfragen. Oder beim Trump, oder wer es dann auch immer ist. Obwohl da am Laufmeter natürlich also schwere Vorwürfe im Raum stehen. Ich weiss, wieso sie nicht nachfragen. Ich verlange das auch nicht. Oder? Das wäre lächerlich. Eben, weil man kann Herrn Musk und Herrn Trump kann man beim Wort nehmen. Muss man nicht nachfragen, ist das jetzt wirklich so gemein gewesen? Oder, und so weiter. Es gibt gute Gründe, in gewissen Situationen die Anhörung zu machen bei schweren Vorwürfen. Aber das ist eben im Normalfall gerade nicht die Situation, wo sich jemand öffentlich geäussert hat. Die typische Situation ist eine Recherche oder du stellst fest, oh ja, das ist aber der ist korrupt oder was auch immer, oder? Da hat aber nicht jemand online geschrieben, ich bin korrupt, sondern es ist eine Recherche und darum gibst du dieser Person noch die Chance, häufig übrigens mehr pro forma als ernst gemeint, oder? Häufig zeitlich sehr knapp, damit die Person nichts mehr machen kann. Ausser zu sagen, keine Stellungnahme oder sich um Kopf und Kragen reden. Das ist der Hintergrund. Aber eben, ich glaube, stimmt, Andi, oder? Wir sind uns einig, da haben wir jetzt nicht müssen irgendwie eine Anhörung machen von diesen beiden gestandenen NZZ-Journalisten. Was mir oft aufgefallen ist, oder? Wieso bewegt mich das? Ich halte die NZZ alles in allem nach wie vor für eine gute Zeitung. Vielleicht sogar für die beste Zeitung in der Schweiz. Und auch die beiden Journalisten da, das sind gestandene Journalisten, die ich alles in allem schätze. Vielleicht ist es eigentlich eine Enttäuschung, oder? Dass ich sage, wie hätte das denen eigentlich passieren können? Weil sonst machen die das doch viel, viel besser.